Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 27. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Wir haben heute den 13. Mai 2020. Mein heutiger Gast ist 1950 geboren und hat eine aktuelle DWZ von 1880. Er ist der Mitgliederfänger im deutschen Schach und seine Informationen könnten für viele Schachvereine da draußen sehr interessant sein. Oder auch allgemein für Leute, die sich mit den Themen Mitgliedergewinnung oder Kundengewinnung beschäftigen. Er ist erster Vorsitzender im Schachbezirk Freiburg und Hauptinitiator des Schachprojektes 8000+. Ein Projekt mit einem Maßnahmenkatalog, mit dem der Badische Schachverband schon mehrere hundert Mitglieder neu gewonnen hat. Darüber wird er uns sicher gleich mehr erzählen. Aber erstmal herzlich willkommen, Gerhard Prill.
Ja, hallo Michael.
Hallo Gerhard, ich freue mich, dass du da bist. Und ja, warum ich dich als Interviewgast gerne unbedingt haben wollte, ist, dass ich einfach von dieser Initiative zur Mitgliedergewinnung gelesen habe und habe mir gedacht, das könnte für Schachvereine interessant sein in ganz Deutschland. Und ja, wir haben ja das gemeinsame Ziel, die Begeisterung der Leute für Schach zu stärken und Schach zu verbreitern als sinnvolle Aktivität. Und deswegen habe ich gedacht, bist du ja ein absolut passender und toller Gast. Und ich bin mal gespannt. Aber bevor wir auf diese Mitgliedergewinnungsinitiative eingehen, möchten dich die Hörer sicher als Person nochmal ein bisschen näher kennenlernen. Und deswegen fangen wir doch einfach mal an mit deinem eigenen Schachspiel. Erzähl doch mal so ein bisschen was über dich und deine eigene Schachkarriere. Wo spielst du? Was waren deine Erfolge? Und ja, alles, was man über den Schachspieler Gerhard Prill wissen muss.
Ja, das mache ich gerne und natürlich dann auch noch über das Schachprojekt 8000+. Also zu meiner Person, ich bin 1950 in München geboren und war dort bis zu meinem 20. Lebensjahr, bevor mich dann die Liebe in den Freiburg-Breisgauer Raum verschlagen hat. Und da lebe ich bis auf ein paar Unterbrechungen, beruflich bedingt, auch heute noch. Und es gefällt mir natürlich sehr gut im Breisgau.
Ist auch eine schöne Stadt.
Ja, schachlich hat es dann damit angefangen, dass ich mein erster Verein war Unterpfaffenhofen-Germering. Das ist in der Nähe von München. Da bin ich als Jugendlicher mit 14 Jahren hingekommen. Und dann in München habe ich mal eine Zeit lang bei München 1960 gespielt, bevor ich dann gewechselt habe in den Breisgau. Ja, dann bin ich hier in den örtlichen Schachclub, das war dann in Untermünstertal, das ist circa 20 Kilometer von Freiburg weg eingetreten und dort viele Jahre gespielt. Ich bin jetzt ich würde mich mal als soliden 1900er bezeichnen, also immer so ganz gut fürs sechste Brett in Landesliga, Verbandsliga vielleicht mal und habe immer Freude am Schach gehabt. Ich hatte noch das Riesenglück, dass meine damalige Freundin, jetzt Frau, zufällig auch in einem Schachclub war, also ein recht seltenes Ereignis, ohne dass wir voneinander wussten. Im Erstgespräch kamen wir darauf, dass jeder in einem Schachclub ist und das war natürlich dann eine tolle Sache und war auch ein bisschen so der Kitt in der ganzen Geschichte, dass wir jetzt bald 50 Jahre zusammen sind. Und der Sohn Daniel spielt auch Schach, ist bei uns jetzt im jetzigen Freien Heitersheim am ersten Brett. Also wir sind so ein bisschen eine Schachfamilie.
Und ich habe gelesen, du bist auch in deinem Schachverein aktiver Funktionär und auch im Bezirk Freiburg bist du ja erster Vorsitzender. Was sind denn da so die Aufgaben, die du da jeweils hast?
Ja, also im Grunde, seit ich überhaupt schachlich aktiv bin, hatte ich immer irgendwelche Funktionärsaufgaben, wenn man das so nennen mag. Jugendleiter hat mir immer Spaß gemacht oder Turnierleiter und so weiter. Und das ist jetzt auch in meiner jetzigen Heimat in Heitersheim bei Freiburg. Und ich bin dort im Club Spiel- und Turnierleiter und bin jetzt seit 3 Jahren im Schachbezirk Freiburg im Breisgau erster Vorsitzender. Und wir haben ein relativ gutes Team. Das funktioniert also auch alles in den Sparten, Turnierleitung und so weiter. Und meine Hauptaufgabe sage ich deshalb, das, was jetzt auch mit dem Schachprojekt 8000 angesprochen ist, dass ich einfach Mitgliederschwund stoppe und Schach wieder populärer machen möchte, damit die Vereine neue Mitglieder bekommen. Neue Mitglieder bedeuten auch neuen Schwung in den Vereinen. Und ja, das sah ich als meine Hauptaufgabe an und das, glaube ich, praktiziere ich ganz gut hier in der Gegend.
Also da kommen wir natürlich gleich noch auf die Initiative. Ich habe noch mal auf der Homepage von euren Verein, da habe ich drauf gespickt und da was ganz Interessantes gesehen. Und zwar habt ihr da so ein Leitbild verfasst oder erarbeitet. Da steht unter anderem drin, der Schachclub Heitersheim legt Wert auf einen offenen, vertrauensvollen und fairen Umgang, pflegt einen partnerschaftlichen Kontakt mit seinen Nachbarvereinen, bekennt sich zum Bildungswert des Schachspiels und so weiter. Also so eine richtige Vereinsphilosophie quasi. Wie kam das zustande und was war der Hintergrund von so einem Leitbild? Warum habt ihr das gemacht?
Ja, wir hatten ein paar kluge Köpfe im Verein und innerhalb der Vorstandschaft auch. Und die haben sich einfach gesagt, das war jetzt quasi noch ein bisschen vor meiner Zeit, die haben sich einfach gesagt, wir müssen das Ganze ein bisschen abstecken, wie wir uns sehen und wie wir mit anderen umgehen möchten, auch bezüglich Abwerbung von Spielern oder so Dingen, dass wir diese Geschichten immer im fairen Austausch machen und zum Beispiel nur, wenn jemand direkt zu uns kommen möchte, aktiv auf ihn eingehen. Und da kam dieses Leitbild zustande. Das war übrigens sogar auf einer Bundesvereinskonferenz, wurde das mal gezeigt, vor 2 Jahren, 2, 3 Jahren war das, ja.
Ah, okay, ja. Also, liebe Hörer, schaut da einfach mal rein. Ich finde das ganz, ganz gut gemacht und ja, ist einfach für das Zusammengehörigkeitsgefühl oder für die Identifikation in einem Verein, glaube ich, ganz gut. Das heißt ja auch immer im Unternehmen, wenn man sowas erarbeitet, so ein Leitbild, dann ist nicht nur das Ergebnis entscheidend, sondern auch der Erarbeitungsprozess. Und ja, also mir hat's gefallen. Ja, das ist auch schon ein bisschen die Überleitung zum nächsten Thema, und zwar Unternehmen und Beruf. Du bist ja nicht nur schachlich im Bereich Kundengewinnung unterwegs, sondern das kam ja, glaube ich, umgekehrt zustande, nämlich dass du halt beruflich in dem Bereich unterwegs bist und das aufs Schach übertragen hast. Kannst du mal ein bisschen zu deinem beruflichen Hintergrund erzählen, also was du da, wie du da Akquise machst oder wie da die Idee zustande kommt, das aufs Schach zu übertragen?
Ja, ich bin quasi im Beruf, ich bin staatlich geprüfter Betriebswirt und hatte jetzt über viele Jahre ein Beratungsunternehmen in der Finanzbranche. Und da war letztendlich jetzt 30, 35 Jahre das Thema Kundengewinnung natürlich immer eine wichtige Sache. Und wie ich jetzt vor ein paar Jahren in den Ruhestand ging, dachte mir, wie kann ich denn dem Schach helfen? Ich mache einfach das, was ich beruflich schon immer gemacht habe und wo ich meine Stärken sehe. Und so kam die ganze Geschichte zustande. Interessant ist vielleicht, dass das ganze Projekt 8000 Plus, auf das ich noch zu sprechen komme, die richtigen Ideen dann hatte, als ich mir für einen Moment ausblendete, dass ich selbst Schachspieler bin. Weil als Schachspieler meint man ja immer, das ist doch so ein toller Sport, da müssten es doch zu Tausenden kommen. Was aber dann eben nicht der Fall ist. Und ich habe mir gesagt, ich mache jetzt mal so, als wäre ich kein Schachspieler. Und die Aufgabe ist einfach, ein Produkt zu verkaufen. Welche Vorteile hat dieses Produkt? Welche Eckdaten? Welche Alleinstellungsmerkmale unter Umständen? Und dann sprudelten auf einmal auch die Ideen. Also man muss quasi manchmal einen Schritt zurückgehen um die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten zu können.
Also das passt auch zu einem Zitat, was ich von dir gelesen habe im Schachmagazin 64. Ich hoffe, ich verstoße jetzt gegen kein Copyright, aber es ist ja ein Zitat von dir. Da hast du gesagt, meine erste Erkenntnis war, dass auch der Schachsport im Grunde ein Produkt ist, welches verkauft werden muss. Es gelten dieselben Marketinggesetze wie für jeden anderen Produktverkauf auch. Das hört sich so hoffnungslos unromantisch an irgendwie, aber ist die knallharte Wahrheit, ne?
Absolut, absolut. Es gibt ja Marketinggesetze. Ich habe im Laufe meines Lebens ja viele Kampagnen gefahren und so weiter. Und es gibt Marketinggesetze und im Grunde ist es völlig egal, ob man Waschmaschinen verkauft, Autos oder eine Mitgliedschaft in einem Schachverein. Es gelten im Grunde immer die gleichen Dinge. Du musst die Dinge interessant machen. Es muss in gewisser Weise eng gemacht werden. Und insofern ist letztendlich ein Produkt. Und ich glaube, wenn man das erkannt hat, dann weiß man auch, wie man die Sache anpacken muss.
Ja, also zu den konkreten Maßnahmen kommen wir gleich. Aber steigen wir gerne mal ein vom Namen her. 8000 Plus. Ja. Was verbirgt sich hinter diesem Namen dieses Projektes?
Das war ist im Badischen Schachverband. Dort hatten wir eine Mitgliederzahl irgendwo 7.800, 7.900, 8.000 war. Und die Idee war quasi über dieses Projekt 8.000 plus 1.001 neue Mitglieder über einen Zeitraum von 18 Monaten zu gewinnen. Also alles, was über 8.000 ist. Wir sind jetzt im Moment, da hat uns jetzt auch Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir sind jetzt bei ungefähr 8.300 Mitglieder. Also wir haben jetzt ungefähr 300 Mitglieder dazu gewonnen. Das ist an sich schon, meine ich, ganz gut. Es war ganz wichtig, dass wir auch einen Abwärtstrend stoppen können, wie es ja viele Landesverbände haben, dass immer letztendlich durch altersbedingt und andere Interessen und so weiter immer wieder Mitglieder wegbrechen. Und also der Schritt 1, und damit hat das Ganze schon einen gewissen Erfolg gezeigt. Es war einmal Weggang von Mitgliedern gut auszugleichen und dann nochmal obendrauf ein Plus zu gewinnen.
Wie war das denn in der Entstehung? Hast du da sofort direkt mit dem Badischen Schachverband kooperiert oder war das erst eine lokale Geschichte bei euch im Verein? Wo hat es angefangen?
Also angefangen hat es quasi in Heitersheim, in meinem Heimatverein, wo auch das Ziel war, möglichst neue Mitglieder zu gewinnen. Ich hatte dort mal vor ein paar Jahren einen Spielabend, da war mein Sohn, ich und noch einer. Und das heißt, wir waren zu dritt und ich sagte mir, also entweder gelingt es mir jetzt, einen interessanten Spielabend zu machen und möglichst viele neue Mitglieder, oder ich lasse es sein, mir ist sonst die Zeit zu schade dafür. Also das war jetzt an sich so der Auslöser. Und daraufhin haben wir in Heitersheim begonnen. Und ich glaube, mit ganz gutem Erfolg. Wir sind ein Ort mit 6.500 Einwohnern. Und wir haben jetzt 82 Mitglieder, davon ungefähr 40 Jugendliche. Und peilen jetzt die 100-Mitglieder-Grenze an. Und ich denke, das ist für so einen kleinen Ort eine tolle Sache. Wir haben ein gutes Standing bei Bürgermeister, bei den Schulen. Also insofern hat es da mal auf Vereinsebene. Dann kam die Geschichte mit dem Bezirk dazu. Dort haben wir verschiedene Maßnahmen gestartet und haben den Mitgliederbestand im Bezirk Freiburg von 900 auf 1130, sowas, jetzt in den letzten 2-3 Jahren angehoben. Also nochmal gut 20%. Also es zeigt, dass einfach, wenn man durch Aktivitäten, wenn man aktiv ist, dann bewegt sich auch was.
Also das sind respektable Zahlen, ja.
Da wurde natürlich auch der Badische Schachverband dann aufmerksam und sagt, was ist hier in Freiburg los? Woanders haben wir vielleicht gleich oder Rückgänge. Und in Freiburg sind auf einmal 200, 250 Mitglieder mehr gegenüber dem Stand vor 2-3 Jahren. Und durch diese Geschichte ist dann der Badische Verband dann auch auf mich zugekommen und hat gesagt, wie wäre das, kann man sowas nicht auch für den Verband insgesamt machen.
Und jetzt, wo du so viele Erfolge hast damit, bist du ja auch bei, sind ja auch andere Schachverbände noch aufmerksam geworden. Du bist aufgetreten mit Vorträgen und warst in Schachzeitschriften zu finden. Wo
Genau.
bist du denn da überall entlang getingelt oder rumgetingelt?
Also war bei der Bundesvereinskonferenz dann in der letzten. Es gibt also, ich habe ja verschiedene PowerPoint-Präsentationen gemacht, eine auf den Verein bezogen, mit anderen vom Verein zusammen. Und die habe ich dann auch letztes Jahr auf der Bundesvereinskonferenz in Berlin gehalten mit dem Titel Warteliste im Schachverein, Traum oder Wirklichkeit. Und fand sehr guten Anklang. Also wir hatten die meiste Teilnehmerzahl von allen Vorträgen, die auch die teilweise parallel liefen. Und die kommen zum Beispiel auch im Internet, ist die vertreten. Also Heitersheim oder Warteliste im Schachverein kann man sich im Internet. Also wir haben da keinen Futterneid. Es kann jeder, wenn er möchte, sich da irgendwelche Dinge herausnehmen und für seinen Schachverein verwenden.
Ja, das finde ich klasse, dass ihr da so transparent seid. Jetzt muss ich mal nochmal eine dumme Zwischenfrage stellen. Bundesvereinskonferenz, das habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Kriegt da jeder Verein eine schriftliche Einladung oder wo muss man sich da anmelden? Also ich kenne das gar nicht.
Die Bundesvereinskonferenz ist bislang zusammen mit der Bundesliga-Endrunde gelaufen, also die letzten Jahre in Berlin. Und da lief Veranstalter von der Deutschen Schachjugend, liefen immer Vorträge, vielleicht 10 Stück insgesamt. Es waren immer 3 parallel zu den unterschiedlichsten Themen über Ausbildung von Jugendlichen, wie gestalte ich das oder wie gewinne ich Senioren fürs Schach. Und da war eben mein Vortrag auch dabei mit der Mitgliedergewinnung. Und eine ähnliche Geschichte habe ich auch ein Jahr zuvor bei der Deutschen Schachjugend gehalten. Ja, also so, und dann waren die verschiedenen in der Europarochade sind immer wieder Dinge über unser Projekt enthalten. Dann war jetzt in Schach64 das Interview mit Hartmut Metz. Also insofern ist Gelegenheit, ich verkünde ja die Botschaft gerne. Also das kann, wir können ja nur alle davon profitieren, wenn Schach einen Auftrieb gewinnt und neue Mitglieder dazukommen.
Ja, letztlich haben wir das gleiche Ziel. Okay, springen wir mal in die Inhalte, was ein Verein tun muss. Also erstmal die Präsentation, die hätte ich auch genannt, aber du hast es jetzt auch schon gesagt, dass man die im Internet finden kann. Wenn man einfach 8000 plus oder Gerhard Prill googelt, dann findet man die. Wir können die Präsentation einmal so ein bisschen im Schnelldurchgang auch durchgehen. Der erste Hinweis, den ich da gefunden habe, ist, die Mitgliedergewinnung als klares strategisches Ziel auszugeben. Das klingt so selbstverständlich, aber wofür ist das wichtig?
Das ist wichtig, dass ich Ziele, das habe ich jetzt einfach im beruflichen her, man muss das auch zum Ziel quasi erklären. Ja, also es ist jetzt, dass man auch im Verein sagt, bei den Versammlungen, also wenn zum Beispiel die jährliche Mitgliederversammlung, wir wollen im nächsten Jahr möglichst 10 neue Mitglieder dazu gewinnen oder wie können wir noch Jugendliche dazu gewinnen. Das muss aber auch propagiert werden. Innerhalb des Vereines und nach außen hin. Und daraus leitet sich danach ab, dass um dieses Ziel zu erreichen, verschiedene Maßnahmen erforderlich sind. Und diese Maßnahmen sind quasi in meinen PowerPoint-Präsentationen ja im Einzelnen beschrieben. Also es gibt einmal, um es nochmal zu unterscheiden, ja verschiedene PowerPoints. Und einmal ist diese Vereinsgeschichte, Warteliste im Schachverein. Dort ist quasi beschrieben, wie sich der einzelne Schachverein aufstellen könnte. Das sind ja alles nur Ideen und Vorschläge. Das ist jetzt nicht, muss nicht die reine Wahrheit sein, aber da kann sich ja jeder raussuchen, was auf seinen Verein passt. In der Stadt sieht es wieder anders aus wie auf dem Lande. Und das zweite ist ja dann diese Schachprojekt 8000 Plus, wo es darum ging, die verschiedensten Institutionen in dem Landesverband mit einzubeziehen. Also ging es über die Vereine bis zu den Schachbezirken, bis zum Präsidium, bis zur Badische Schachjugend, Presse, Frauenreferentin und so weiter. Also es sind zwei verschiedene Dinge, einmal auf den Verein runtergebrochen und einmal für den Verband.
Ah, okay. Ich hatte jetzt nur diese Präsentation für den Verein gesehen, aber es ist ein guter Hinweis nochmal, dass Verbände da auch dieses andere Dokument angucken sollten.
Genau, das kann man ja auf der Homepage vom Badischen Schachverband, www.badischer-schachverband.de, gibt es auf der linken Seite einen Button, Schachprojekt 8000 Plus. Und da ist diese PowerPoint komplett hinterlegt, diese 30 Seiten, wo alles drinsteht, was mir eingefallen ist zu dem Thema. Und es gibt dann weiterhin noch Handreichungen, die sind auch unter diesem Button, zu einzelnen Themen. Weil ich habe ja schwerpunktmäßig auch Themen herausgegriffen, wie man, wo das Erfolgversprechendste ist, ja.
Wenn wir jetzt bei der Präsentation für Vereine mal weitermachen, dann geht es damit weiter, dass du ein Vier-Säulen-Konzept vorstellst, also vier Säulen von Maßnahmen für Vereine. Und die vier Säulen können wir gerne mal durchgehen. Die erste lautet Öffentlichkeitsarbeit.
Ja.
Was sind da deine Erkenntnisse und Empfehlungen, was Vereine in Sachen Öffentlichkeitsarbeit machen könnten?
Also wichtig ist, dass man natürlich permanent präsent ist. Wir gehen hier über das örtliche Gemeindeblatt, ist zum Beispiel eine Geschichte, die bedienen wir fast wöchentlich mit irgendwelchen Informationen über den Verein, über neue Kurse, neue Anfängerkurse, über Geschehnisse im Verein. Also wir sind in der Öffentlichkeit dadurch sehr präsent und man wird auch immer wieder darauf angesprochen. Also von Leuten auch, die keinen Schach spielen, aber dann sagen, Mensch, tolle Sache, wie ihr das macht und so weiter. Ja. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, die Presse arbeitet. Dann die Homepage, wir haben eine, meine ich, recht ordentliche Homepage, wo auch immer wieder neue Dinge drinstehen und also man muss, ganz wichtig ist ja in diesen Geschichten, dass man sich nie auf eine Sache verlässt. Ich habe mit vielen Vereinen gesprochen, sagen, ja, wir haben auch mal einen Artikel gebracht, aber da hat sich niemand gemeldet, so ungefähr. Werbung lebt von der Wiederholung, das muss man im Hinterkopf behalten. Und ich sollte möglichst immer mehrere Aktionen gleichzeitig fahren. Irgendwas, drei Sachen kommen überhaupt nicht an, das kann bei uns auch passieren. Und die vierte schlägt auf einmal ein. Aber das geht eben nur, wenn ich mehrere Sachen sage. Darum soll der Verein ein Konzept überlegen, was mache ich alles. Und dann ist egal im Grunde, warum jemand gekommen ist. Den einen hat das gefallen und angesprochen, den anderen das andere.
Ja. So Vereinstage oder sowas, also in unserem Verein oder in unserer Gemeinde ist es so, es gibt einen Vereinstag, wir waren da auch mit dem Stand vertreten, haben da auch so eine Chronik ausgelegt, ja, da sind viele Leute vorbeigegangen und haben sich die Fotos angeguckt von früheren Festen und so, aber ja, in den Verein eingetreten ist irgendwie trotzdem niemand.
Ja, also wir haben natürlich auch Material vorbereitet, das wir gleich natürlich mitgeben. Wir haben einen Flyer über den Verein, der natürlich, der wird jedem, ob er will oder nicht, in die Hand gedrückt. Er wird angesprochen. Also wir gehen natürlich auch sehr offensiv auf die Vereine, auf Interessenten oder Bürger zu. Und da kommen dann meistens auch gute Gespräche raus und dann, also es, Schach ist an sich sehr weit, wird an sich offen entgegengenommen. Also manchmal muss man die Leute nur abholen. Ja,
also Wiederholung und viele Kanäle habe ich mitgenommen beim Thema Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, es muss 4, 5, das war ich immer gewohnt in meinem beruflichen Leben, es müssen immer mehrere Aktionen parallel laufen.
Okay, ja. Ja, interessant. Ja, meistens macht man dann nur eine und hofft, dass es da Erfolg gibt, aber
genau, ist dann enttäuscht, wenn man jetzt gerade die eine erwischt hat, die eben nicht so angenommen wird, das passiert uns auch, dann ist man dann enttäuscht und lässt sein. Drum machen wir immer mehrere, irgendwas schlägt dann schon ein.
Okay, die zweite Säule, das sind Einsteigerkurse für Erwachsene.
Ja.
Und da unterscheidest du auch zwischen zwei Möglichkeiten, nämlich entweder durch den Verein selber durchgeführt oder über die Volkshochschule. Wie sieht es genau aus in diesen beiden Varianten?
Also diese Erwachsenenkurse, diese Kurse für Erwachsene, diese Einsteigerkurse, das ist eine ganz tolle Sache. Da habe ich auch eine Handreichung dazu. Auch über diesen Badischen Schachverband kann man das runterladen. Wir machen das leider, muss ich fast sagen, erst seit ein paar Jahren. Und der Erfolg ist wirklich super. Wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren 17 neue Mitglieder auf diesem Weg dazu gewonnen. Das sind komplette Einsteiger, das sind Leute, die früher mal Schach gespielt haben, vielleicht ein Student oder so, und mit verschütteten Kenntnissen, die wieder aufgefrischt werden sollten. Und wir hatten jetzt zum Beispiel den letzten Einsteigerkurs, das sind meistens dann 5 bis 7 Leute. Der letzte Einsteigerkurs, die haben sich so gut untereinander verstanden, die sind O-Block in den Club eingetreten. Also da hat man auf einen Schlag gleich wieder 5, 6 neue Mitglieder, also eine tolle Sache. Und ja, es ist so, wir machen es in der Regel über die Volkshochschule. Da muss man aber noch was dazu tun, über diese Ausschreibung. In dem Heft kommen dann meistens 2 bis 3 Leute. Die Mindestanzahl ist in der Regel bei 5 Leuten. Also man sollte immer das Wenigste nehmen, damit nicht der Kurs daran scheitert. Und wir müssen aber dann noch auf anderen Wegen über Ausschreibungsgemeindeblatt und über die Tageszeitung und so weiter einfach nur schauen. Wir hängen auch Plakate aus und so weiter. Und also wir machen da sehr viel. Und dann müssen wir schauen, dass wir einfach noch 4, 5 Leute dazu gewonnen auf zusätzlich, die sich dann auch bei der VHS anmelden. Ja, und dann funktioniert das ganz gut und macht jetzt mal riesen Spaß. Wir lernen interessante Leute kennen und es ist wirklich eine tolle Sache. Tolle Gemeinschaft auch dann, ja. Das Interessante ist auch, dass diese Leute, die auf diesem Weg kommen, die interessiert auch das Drumherum ums Schach. Also die interessiert auch, wo bekommt man das Material her und also die engagieren sich dann auch im Verein oder helfen dann bei der Jugend mit oder wenn irgendein Stadtfest ist oder irgendwas. Also das sind oft aufgeschlossen. Die wissen, sie wären keine Großmeister mehr und wollen aber ein bisschen so im Hintergrund, wie funktioniert oder können wir uns irgendwo einbringen und so. Also wir haben da auf dem Weg schon einige Unterstützer innerhalb des Vereins gewonnen oder haben den Schlüssel für den Clubraum und so. Also man ist ein Nebeneffekt, den wir ursprünglich gar nicht jetzt beabsichtigt hatten, aber natürlich sehr gerne entgegengenommen nehmen, dass wir dadurch zusätzliche Leute für die Vereinsarbeit gewinnen, wo es ja oft daran fehlt. Ja.
Also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ich hätte gedacht, wenn man Erwachsene wirbt, dann integriert man die sofort in den Vereinsabend, in den normalen, aber da so einen extra Einsteigerkurs zu machen, klar, da finden die sich erstmal und da kann man die erstmal ranführen an das Schach und ja, clevere Idee.
Wenn man sich das vorstellt, wenn jeder Verein so Einsteigerkurse machen würde und über diesen Weg immer 5 bis 7 Leute im Jahr dazugewinnen würde, dann wird man im Deutschen Schachbund über andere Zuwachsraten sprechen. Dann hätte man die 100.000 schnell erreicht.
Ja.
Das ist eine ganz tolle Geschichte, ist jetzt auch vom Bayerischen Schachbund auch diese Geschichte mit veröffentlicht worden auf deren Homepage. Weil die absehbar auch angetan waren von dieser Idee, Erwachsene, Wiedereinsteiger wieder dem Schach zuzuführen.
Ja, ist auch bei meinem Podcast. Ich kriege immer wieder Infos von oder Zuschriften, E-Mails von Leuten, die sagen, ja, ich habe meinetwegen als Kind gespielt und dann irgendwann vor 1, 2 Jahren erst wieder angefangen als Erwachsener. Und also mir selber geht es ja auch so, ich bin ja auch wieder Einsteiger und so ein Einsteigerkurs damals, das hätte ich sicher gerne gemacht und also ich glaube echt, da ist großes Potenzial, also finde ich eine gute Idee.
Absolut, wir machen das, wir hatten jetzt schon wieder einen quasi am Start, der ist jetzt aber durch Corona leider mal verschoben, aber da waren schon wieder 7 Leute aus der Region, die gesagt haben, Mensch, Schach interessiert mich wahnsinnig man muss sich vorstellen, an einem Vereinsabend würden 7 Leute am Eingang stehen und sagen, wir sind Schach interessiert, da würden wir ja Champagner aufmachen, ja. Und hier haben wir Gelegenheit, die kommen zum Kurs und wir sagen natürlich, wenn es euch gefällt und so weiter, seid natürlich gerne eingeladen. Und wir haben da eine ganz tolle Stimmung immer. Wir machen das natürlich auch ein bisschen locker und mit netten Worten auch immer, ja. Also damit das auch Spaß macht, ja.
Ja, man muss natürlich auch die richtigen Persönlichkeiten haben, die sowas dann anbieten, ne? Aber Das ist eine andere Geschichte. Und das ist natürlich, das hast du ja auch gesagt, die Grundvoraussetzung, dass man Leute hat, die da mitziehen. Aber kommen wir mal zur dritten Säule, und zwar die Jugendlichen aus der Schach-AG. Also es gibt ja oft das Problem, dass Schachvereine in Schulen AGs anbieten, aber die Anmeldungen im Schachverein dann trotzdem auf sich warten lassen. Oder die Jugendlichen, die man da mühevoll akquiriert hat, werden dann irgendwann zu jungen Erwachsenen und ziehen dann irgendwo hin zum Studium und sind dann nicht mehr da. Wie sieht dein Vorschlag zu dem Thema Schach-AG und Jugendliche, wie sieht der da aus?
Ja, das ist auch in dieser PowerPoint-Präsentation dann weiter hinten nochmal ausführlich erläutert. Wir hatten auch das Problem, das du gerade beschrieben hast, dass zu wenig Jugendliche in die Schach-AG kamen, und wir haben dann so ein 5-Punkte-Konzept, ja, du merkst, wie wir da systematisch rangehen, entwickelt, das dort auch beschrieben ist. Und das beginnt zum Beispiel mit unserer Members-Only-Geschichte, dass wir uns auch als gewisse exklusive Geschichte darstellen. Bei uns muss einer auch beim zweiten Mal im Grunde sagen, ob er Mitglied wird oder nicht, also ob er da in den Schachclub eintritt. Also relativ schnell wollen wir eine Entscheidung. Also, weil ich finde, Schach hat sich einfach ich bin ja jetzt viele Jahre dabei, und Schach verkauft sich einfach viel zu billig, und man bettelt im Grunde drum und bringt sich einfach in eine ungünstige Position nach dem Motto, ja, jetzt spielst du halt mal ein halbes Jahr, und wenn es dir dann wirklich noch gefällt, dann trittst du halt in den Schachclub ein. Und wir machen das aus exklusive Geschichte, und dadurch haben wir auch Erfolg. Dann bekommt jedes Kind bekommt auch ein Schachspiel am Anfang, so eine Bundesformgeschichte. Da investieren wir quasi den ersten Jahresbeitrag, wie sich's für anständige Kaufleute gehört. Investition muss auch sein. Das ist auch für einen Kassierer ungewohnt, dass er Geld schon wieder rausrücken muss, was er jetzt erst eingenommen hat. Aber das sind einfach Dinge, die dazu führen, dass wir relativ dort gut im Geschäft sind und die Jugendlichen auch in den Verein reinbringen. Mhm. Wir bieten dann auch eine kombinierte Mitgliedgeschichte an mit Schachverein und Schach-AG. Nach dem Motto, hier mach das, in der Schach-AG lernst du mal so die Dinge ein bisschen und im Schachverein dann das richtige Spielen. Also wir haben da 4, 5 Sachen, die da in dieser PowerPoint auch beschrieben sind, und haben auch guten Erfolg. Also einer unserer Jugendlichen war vor ein paar Jahren bei der Jugendweltmeisterschaft mit dabei. Wir haben auch dann eine von uns betreute Schule in der Region, ist 3-mal deutscher Meister bei den Realschulen geworden. Dann hat man natürlich auch Erfolg, wir machen es da ein bisschen über die Masse. Ja, also wir haben 40, 50 Jugendliche. Und da sind immer dann Talente dabei.
Ja, den Gedanken, den du gerade gesagt hast mit diesem Willkommenspaket, fand ich interessant. Ich kenne das auch von uns aus dem Unternehmen. Da gibt es auch so einen Onboarding-Prozess, und da bekommt jeder neue Mitarbeiter so eine Tüte mit ein Kuli und eine Broschüre und ein paar Flyer und einen Taubenzucker und was weiß ich. Also so eine Art Willkommenstüte habt ihr da auch, ne?
Genau, das ist quasi dieses, der kriegt ein Brett, ein schönes, so ein Klappbrett, so, dann schöne Figuren, weil viele sagen, sie haben Schachfiguren und dann sind es irgendwelche Minifiguren aus der Spielesammlung, da kann man nicht Schach spielen damit, ja. Und der bekommt es, und selbst wenn der nach einem Jahr ausscheiden sollte, bei uns geht's plus minus null auf, das entspricht ungefähr dem ersten Jahresbeitrag, und es kann immer wieder sein, dass der wieder zurückkommt. Wir haben etliche, die wieder zurückkommen nach ein paar Jahren, weil einfach das Brett daheim ist und der kriegt Besuch oder vom Studienkollegen sagt, spielst du auch Schach und so weiter. Und also es wird niemand wegwerfen. So ein Brett und schöne Figuren wird niemand wegwerfen. Und dadurch ist immer wieder die Möglichkeit, er wird angesprochen und erinnert sich wieder daran und sagt, Mensch, war ja schöne Zeit, vielleicht gehe ich da mal wieder hin.
Ja, schön. Okay. Die vierte Säule und die letzte Säule in eurer Präsentation betrifft das Thema Gewinnung von Frauen und Mädchen für den Schachsport. Das ist ja eigentlich ein Thema für sich, ne? Also der Anteil der weiblichen Mitglieder im Deutschen Schachbund beträgt 9%, habe ich gelesen. Welche Ideen gibt es denn da?
Ja, also ich habe mich da auch damit beschäftigt und auch in der Rochade gibt es auch einen Artikel über die Gewinnung von Frauen und Mädchen. Und auch es ist ein sehr weites Thema und die 9% täuschen auch noch, weil ich habe es jetzt mal im Verein, im Bezirk bei uns in Freiburg analysiert, dass im Grunde diese 9%, wenn man so will, sich auf ganz, ganz wenige, vielleicht zwei, drei Vereine konzentrieren und 20 Vereine haben entweder gar niemand oder nur ein weibliches Mitglied. Also es ist noch schlimmer, als man sich vorstellt. Und es wäre natürlich toll, wenn es da gelingen würde, mehr Frauen und Mädchen für den Schachsport zu gewinnen. Ja, also wir haben jetzt im Verein zufällig jetzt 11 weibliche Mitglieder, also wir stehen jetzt schon mal ganz gut da. Aber es ist ein Thema, wo es auch quasi vom Deutschen Schachbund nochmal besser aufgegriffen werden müsste, mit Maßnahmen auch. Ja. Also das müsste intensiv gefördert werden, weil da lassen wir unheimlich viel liegen. Also das ist tut man jetzt mal weh. Und gut, über die Schach-AGs und über die Jugendabteilung bekommen wir natürlich immer wieder, sind auch immer wieder Mädchen dabei. Und ja, wäre schön, wenn wir da eine bessere Durchmischung hätten. Ja.
Also auf jeden Fall. Ich kann auch noch verweisen auf einen Vortrag oder eine Präsentation, weil ich glaube, es ist eher eine Word-Datei, aber egal, von Frau Dr. Andrea Lohrmann von der Badischen Schachjugend.
Richtig, richtig, ja. Das bei uns im Bezirk auch, ja, in Waldkirch. Und die hat sich da sehr viele Gedanken gemacht, auch sehr gute und kluge Gedanken, speziell jetzt für Mädchen, wie man die gewinnt. Ich denke, wenn man da, es geht dann immer darum, dass man entsprechende Personen findet, die sich da engagieren, am besten natürlich Frauen, ja, die einfach eine andere Ansprache dann zu diesen Mädchen haben. Und wenn man was macht, hat es dann auch letztendlich Erfolg. Also man kann die Mädchen gewinnen. Die Frauen gewinnen wir jetzt über unsere Einsteigerkurse. Ja, da war jetzt auch wieder im Einsteigerkurs eine ehemalige Lehrerin dabei, die jetzt auch bereit ist, die Mädchen bei uns im Verein ein bisschen zu betreuen. Also da kommt ein Erfolg dann immer zu dem anderen dazu, ja.
Ja.
Aber es ist ein wichtiges Thema. Es darf letztendlich nicht ein reiner Männersport sein oder bleiben.
Ja, also ich habe in so ein bisschen da reingespickt auch in diesen Vortrag und das eine, was du gesagt hast mit diesen weiblichen Rollenmodellen, das stand drin, ne? Idealerweise eine weibliche Trainerin oder eben eine weibliche gute Spielerin, an der man sich orientieren kann. Und ein zweites Thema, was ich wichtig fand, war auch das Thema Wertschätzung, ne? Also Mädchen brauchen möglicherweise, ich weiß es nicht, steht zumindest so drin, mehr Wertschätzung als Jungs und Jungs sollen halt auch stolz sein, ein Mädchen im Verein zu haben, ne? Die sollen nicht untereinander sagen, ha, du hast ja gegen ein Mädchen verloren oder so, sondern diese Kommunikation muss man unterbinden. Jungs sollen eigentlich dahinter stehen, auch so ja, Mädels im Verein zu haben. Also wenn man jetzt an Mädchen denkt und nicht an erwachsene Frauen. Also da muss man, glaube ich, auch so in Sachen Kultur so ein bisschen dran arbeiten.
Ja, absolut. Also die Sprüche gibt es bei uns hoffentlich im Verein nicht, ja. Und wir gucken auch, dass die Mädchen da auch angesehen sind
Ja.
und auch als Bereicherung empfunden werden. Auch von der schachlichen Seite eben, dass man das gut findet, dass da auch 5, 6 Mädchen dabei sind.
Das waren so grob die Maßnahmen aus meiner Sicht. Jetzt mal allgemein nochmal gefragt, deine Projekt geht ja im Prinzip oder hat das Ziel, die Schachspieler in die Vereine zu bringen. die Idee kann man ja hinterfragen und sagen, naja, es gibt ja auch Schach ohne Vereine. Also ich habe jetzt gelesen von meiner bevorzugten Informationsquelle, nämlich der Schachblog Perlen vom Bodensee, dass es in Holland auch jetzt eine Idee gibt oder gar schon umgesetzt, so eine Möglichkeit, Wertungszahlen zu bekommen und so weiter ohne Vereinsmitgliedschaft. Also dass man zum Beispiel jetzt in Deutschland eben eine DWZ bekommen kann und zum Beispiel am Online-Schachbetrieb teilnehmen kann, aber mit einer echten DWZ, ohne dass man oder auch im Deutschen Schachbund sein kann, Mitglied sein kann, ohne da in einen Verein eintreten zu müssen. Also führt der goldene Weg immer nur über die Vereine oder kann es auch irgendwie ein Ziel sein, die Leute in den Schachbund oder ins Schach reinzubringen, ohne Vereinsmitgliedschaft? Wie stehst du dazu?
Also wir sehen ja, das haben wir auch in unserer Präambel stehen, wir sehen auch den Schachverein als soziale Aufgabe an quasi. Also bei uns haben viele Mitglieder, wir sind ja jetzt ungefähr um die 80, auch ein bisschen eine zweite Heimat gefunden, muss man sagen. Es gibt auch viele Personen, die alleine leben, ältere Personen oder die Partnerin, keine Partnerin mehr haben oder Partner. Und die freuen sich aufs Schach und freuen sich auf den Schachabend und tauschen auch private Dinge dann dort aus und so weiter. Mhm. Und ich würde es natürlich schade finden, jetzt, wenn man denen keine Heimstatt gibt, ja. Also ich sehe es einfach als Club, wie ein Schachcafé, wenn man so will. Und die Leute kommen da und wir hatten schon Spielabende mit 30 Leuten und so weiter. Also da ist richtig was los, ja. Und selbstverständlich ist jedem unbenommen, nur Computerschach online zu spielen. League-Chess machen wir auch. Wir führen sogar eigene League-Chess-Turniere durch. Aber das, wir sehen das als Ergänzung zum Schach. Und im Moment geht's ja nur über diesen Weg. Und etliche unserer Mitglieder sagen halt, Mensch, ich wäre froh, wenn es jetzt wieder mit dem normalen Schach auch losginge, weil es natürlich auch ein bisschen eine anonyme Geschichte ist. Man kennt ja, man sieht die Leute nicht, man kennt nicht, man kann auch nichts austauschen mit denen. Also insofern, man muss einfach, das Vereinsschach hat seine Berechtigung, wenn jemand sagt oder wohnt sehr abseits, hat vielleicht der nächste Club 50 Kilometer weg, ja, dann geht's halt nicht anders. Aber wenn ein Schachverein da ist, würde ich natürlich immer empfehlen, schau mal dort vorbei. Ja, kann man auch Leute kennenlernen. Vielleicht darf ich nur ergänzen, ich musste beruflich, also war dann in verschiedenen Städten und ich bin in den Schachverein gegangen, in den dortigen, wo ich dann eben vielleicht mal 3-4 Jahre gewohnt habe, bin in den dortigen Schachverein gegangen an einem Abend und ich hatte auf einen Schlag 20 Freunde. Ja. Die halfen mir eine Wohnung zu finden, die sagten mir, wo man günstig einkauft und so weiter. Ja, das war eine tolle Sache. Ja. Also wo hat man das sonst? Ja?
Ja, es gibt natürlich so eine gewisse Hemmschwelle, in einen Verein einzutreten, ne? Weil man denkt, die anderen sind alle besser als ich und die kennen sich alle, die sind eine eingeschworene Gemeinschaft und ich stehe da am Anfang erstmal blöd da.
Drum, das ist auch der Grund, warum wir diese Einsteigerkurse machen. Also der, wo dann den Einsteigerkurs, der geht 5 Abende, der kennt dann auch teilweise schon die anderen und so weiter. Und das ist dann so ein fließender Übergang. Insofern haben wir das jetzt ganz gut geregelt, weil damit auch schwächere Spieler oder die schon lange nicht mehr gespielt haben, einfach langsam wieder hineinkommen, ohne Berührungsängste und ohne Schwellenangst, ja.
Okay. Wie ist es denn in Sachen Corona? Wie viel von deinem Konzept lässt sich denn auch jetzt während des Lockdowns, der ja jetzt gerade gelockert wird, aber ich weiß nicht, wie es in 2 Monaten aussieht, wenn die Zahlen möglicherweise wieder hochgehen, keine Ahnung, ich hoffe nicht, aber wie viel lässt sich denn während Corona noch umsetzen? Du hast auch gerade gesagt, diese Einsteigerkurse, die habt ihr verschoben.
Ja. Das Vereinsleben ist im Moment auf Eis gelegt. Also wir führen Internetturniere durch, also League-Chess, aber die gehen natürlich, da spielen natürlich nur Vereinsmitglieder mit oder eben da kommen natürlich keine Einsteiger und so weiter. Also was Mitgliederneugewinnung ist im Moment leider auf Eis gelegt. Aber man kann natürlich die Zeit nützen, sich vorher schon mal Konzepte zu überlegen. Und wir werden, sobald die Dinge wieder machbar sind, werden wir mit einer breiten Werbeaktion an die Öffentlichkeit treten, weil Schach hat ein paar Merkmale, die jetzt wunderbar reinpassen. Es ist zum Beispiel so, ich ist mir jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, dass die Leute oder dass Dinge wieder eine Rolle spielen, mehr bodenständige Geschichten, Brettspiele, worunter ja auch unser geliebter Schach fällt. Und der Fernreisemarkt wird sicherlich für längere Zeit out sein. Also ich denke, dass wir mit unserem Schach, wo man überall spielen kann, kannst im Park, im Schwimmbad, im Urlaub, mit Freunden, im Club. Also es gibt so viel x Möglichkeiten. Die Anschaffungskosten sind minimal. Du brauchst ein Brett und Figuren. Die Beitragssätze in den Clubs sind alles gering. Also auch für Leute, die jetzt sparen müssen und so weiter. Also wir haben ganz viele Merkmale, die jetzt sehr gut transferiert werden können. Also wir rechnen uns da einiges aus, das Voraussetzung natürlich, dass wieder eine Spielmöglichkeit vor Ort besteht.
Ja, ich habe so ein bisschen Sorge, dass die echten Vereine, so je länger das dauert, ein bisschen, ja, vielleicht nicht aussterben, aber zumindest gelitten haben. Aber andererseits, ja, wenn man in diese Quarantäne-Ligen da reinguckt, das boomt ja. Macht ihr auch in dieser Quarantäne-Liga da mit? Oder habt ihr nur euren eigenen Vereinsraum, wo ihr untereinander spielt? Wie organisiert ihr das?
Also wir haben einmal den eigenen Vereinsraum, wo wir untereinander spielen, plus ein paar Gäste. Das spielen so 10 bis 15 Leute, dann immer Samstag ist es. Und hat dann aber den Nachteil, dass man natürlich immer gegen dieselben spielt. Wir werden jetzt vom Bezirk, das habe ich jetzt initiiert, vom Bezirk Freiburg aus, eine Auswahlmannschaft auf die Beine stellen, die jetzt in Kürze auch dann an diesen Quarantäne-Spielen mitmacht. Das sind dann die Breisgau-Strategen. Und da sind wir jetzt gerade beim Anmelden und Vorbereiten. Ich muss aber zum Leech jetzt vielleicht oder überhaupt zu dem Internetschach nochmal sagen, dass am Anfang haben ja eine Reihe von Vereinen im Bezirk diese Turniere durchgeführt und die Teilnehmerzahlen sind in letzter Zeit rapide zurückgegangen. Oh, okay. Also wo dann früher 30 waren, sind jetzt noch 7 oder 10. Also viele probieren das auch dann und sagen dann, ach, das ist jetzt doch nicht mein Ding und mit der Maus und uns geht alles so schnell. Und also ich denke, das ist eine nette Überbrückung. Gott sei Dank gibt's diese Möglichkeit, dass der Kontakt nicht ganz verloren geht, auch innerhalb des Vereins. Aber es ist doch eine andere Geschichte wie das Face-to-Face-Spiel, was man vom Club her gewohnt ist.
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall schöner und geselliger und sozialer, wie du es gesagt hast.
Absolut, ja, absolut.
Mein Eindruck war jetzt eher, dass das auf Leech-Chess immer weiter wächst. Also das wundert mich jetzt, aber gut. Werden wir sehen, wie sich die Zahlen da entwickeln. Weißt du was, du bist ja auch erster Bezirksvorsitzender in Freiburg. Hast du in der Eigenschaft was gehört, wie es weitergeht mit dem Offline-Spielbetrieb? Also wie ist es bei euch im Bezirk? Kann die Saison beendet werden? Weißt du da schon was oder wovon hängt das ab?
Nein, da ist noch keine Entscheidung gefallen, also auch im Badischen Schachverband insgesamt nicht. Also man wartet jetzt einfach immer ab, was geschieht mit der ersten Bundesliga, was geschieht mit der zweiten Bundesliga. Sind ja auch Aufstiegsregularien zu finden und wird sich dann wahrscheinlich, also es wird jetzt, ich denke jetzt im Juni wird da sicherlich, werden die ersten Grundsatzentscheidungen fallen, wenn sich dann schon ein bisschen auch was abzeichnet, wo läuft die ganze Reise hin? Ja. Aber im Moment ist einfach alles auf Eis gelegt. Und ich hoffe, bei den Leuten gibt es natürlich schon Entzugserscheinungen, dass sie wieder ihren Vereinsabend besuchen können.
Ja, ja, also ich habe auch Sehnsucht danach, aber man muss halt immer abwägen, ne? Macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Und
ja, natürlich. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Vielleicht gibt es auch irgendwann Medikamente oder eine Impfung dagegen und so weiter. Also da hoffen wir ja alle drauf und ja.
Ja, und ich denke auch, der Deutsche Schachbund muss ein paar Guidelines rausgeben, ne? Also spielen wir alle mit Maske, ohne Maske, mit einem Brett oder mit zwei Brettern, mit Abstand oder mit einer Klarsichtfolie zwischen uns. oder wie auch immer. Also da braucht es so ein bisschen auch ein bisschen eine klarere Guideline als bisher. Hoffen wir, dass es bald wieder losgeht.
Da haben wir alle die gleiche Hoffnung.
Okay. Ja, Gerhard, ich bin mit meinen Fragen zu deinem tollen Projekt durch. Wir waren auch vereinbart, dass wir es eigentlich kurz halten. Jetzt sind wir schon weit über die Zeit. Gibt es aus deiner Sicht noch was, was wir noch nicht gestreift haben oder sonst ein Thema, was dich gerade so bewegt in Sachen Schach?
Also im Grunde haben wir die Dinge weitgehend besprochen. Falls jemand auch für den Hörern interessiert ist, da das eine oder andere auch zugesandt bekommen, kann man mich gerne anmelden. Die Mailadresse ist g.prill@t-online.de und er kann dann eine PowerPoint-Präsentation vom BSV, also vom Bayerischen Schachverband oder diese Vereinsgeschichte, wenn er es nicht findet im Internet. Also kann mich auch so anschreiben und irgendeine Frage stellen. Also da sind wir ganz offen.
Ja.
Es kann uns allen nur dienen, je besser die Schachszene vernetzt ist und aktiv ist, desto besser für uns alle.
Ja, super. Also vielen Dank für das Angebot. Liebe Hörer, macht da eifrig Gebrauch von. Letzte Frage nochmal. Wie ist es denn mit diesen ganzen YouTube-Schachkanälen? Also mein letztes Video waren die Top 10 der YouTube-Schachkanäle. Hast du einen bevorzugten Kanal, wo du auf YouTube Schachvideos guckst oder machst du das gar nicht?
Nein, mache ich nicht.
Ach.
Mache ich nicht. Also ich bin jetzt so ausgelastet mit Vor-Ort-Geschichten, du siehst ja, ich bin im Verein tätig, im Bezirk und für den Badischen Schachverband noch, also da ist einfach, da geht schon sehr viel meiner Freizeit drauf und ich mache das gerne, aber dann ist natürlich irgendwo die Zeit, der Tag hat auch nur 24 Stunden.
Das ist ein wahres Wort und auch ein gutes Schlusswort, glaube ich. Ja, Gerhard, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und ja, das Konzept dieses Podcasts ist es ja nicht nur Großmeister oder Prominente zu interviewen, sondern einfach Leute, die was zu sagen haben und die das Schach voranbringen. Und bei dir ist es definitiv der Fall. Und ich bin auch sicher, dass einige Vereinsvertreter da draußen ja jetzt gute Vorschläge mitgenommen haben und das ein oder andere umsetzen können. Und auch persönlich oder dein persönliches Engagement finde ich ganz toll. Also du hast dir extra für dieses Interview ein Mikrofon zugelegt und man sieht einfach deine Leidenschaft für das Thema Schach und ja, hat mich sehr gefreut und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und
ja, ich habe auch zu danken.
Ja. Und wie immer gebe ich als Gast dem Gast noch das letzte Wort, um ja vielleicht den Hörern noch was mit auf den Weg zu geben oder ja dich zu verabschieden sozusagen.
Ja, dann nochmal ein Dankeschön an dich, Michael, dass ich da Gelegenheit hatte. Und wir müssen einfach alle mithelfen, das Vereinsleben hochzuhalten. Und es macht auch riesen Spaß.
Genau. Ja, super. Dann viel Erfolg weiterhin bei deinem persönlichen Schach natürlich und deinem Verein. Also da habt ihr ja wirklich eine Perle von einem kleinen Verein in so einem Dorf und drückt euch die Daumen, dass ihr das weiter so pflegt. Und ja, an euch, liebe Hörer da draußen, ich hoffe, ihr habt die ein oder andere gute Idee mitgenommen. Macht es mit diesen Einsteigerkursen, finde ich ganz toll. Und ja, setzt euch auch mit dem Thema Mädchen auseinander, finde ich auch ein wichtiges Thema. Oder Frauen im Schach, wie ihr die gewinnen könnt. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß beim Schachspielen, online und offline und macht's gut. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster@gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten, und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.